Moin, wir sind immer noch in Kapitel 9, das Thema ist immer noch die jahrelange Silberkeit und wir haben eine realistische Chance, heute mit Kapitel 9 fertig zu werden. Mal gucken, ob das zu ambitioniert ist, wir werden das sehen. Das Thema ist jetzt gerade im nächsten Satz, dass wir Basen finden wollen aus Vektoren, die für mehrere Abbildungen gleichzeitig Eigenvektoren sind. Das Stichwort dazu ist simultane Diagonalisierbarkeit. Ganz konkret, nehmen Sie an, Sie wollen ein konkretes Rechenproblem lösen und kommen dann in der Modellierung auf so eine Frage von mehreren Endomorphismen, die alle diagonalisierbar sind. Wenn die vertauschbar sind bei Hintereinanderausführungen, dann können Sie eine Basis aus Eigenvektoren finden, die gleichzeitig für all diese Abbildungen funktioniert. Das heißt, Sie haben dann eine schöne Diagonalgestalt für all diese Abbildungen gleichzeitig bei den Abbildungsmatrizen. Dimension von V. In unserer Generalvoraussetzung steht, dass V endlich erzeugt ist über K. Das heißt, die Dimension ist endlich und wir können darüber Induktion machen. Dafür nenne ich die Dimension mal N. Was die Dimension sein kann, 0. Nicht grob zu Jean-Luc sein, der kann doch auch nichts dafür. Grundes stimmt der Satz, wenn n gleich 0 ist. Das heißt, in unserer Voraussetzung können wir jetzt sagen, sei n größer gleich 1 und sei der Satz richtig für Vektorräume, die eine kleinere Dimension haben als V. Wir fangen also an mit unserer Induktionsschlussfolgerung. Sei n mindestens 1. Kleinere Dimension hat, ansonsten zieht ja unsere Induktionsvoraussetzung wieder stehen, nicht? Und wie machen wir das? Na, indem wir jetzt eine geschickte Wahl treffen. Wir wählen einen Endomorphismus aus der Menge A. Ich meine, wenn die Menge leer ist, ist nichts zu zeigen. Das heißt, wir dürfen jetzt voraussetzen, da liegt was drin. Und jetzt wählen wir einen Endomorphismus, der so viele paarweise verschiedene Eigenwerte hat wie möglich. Das ist sinnvoll, denn diese Anzahl ist endlich. Die Anzahl der Eigenwerte ist nach oben begrenzt durch die Dimension des Vektorraums. Mehr Eigenwerte kann es nicht geben. Aha, also tun wir das jetzt. Jetzt wählen wir Alpha aus unserer Menge-Skript A so, dass Alpha möglichst viele paarweise verschiedene Eigenwerte hat. Nennen wir K. Wir erinnern uns, K ist höchstens n. Und die Wahl von Alpha beeinflusst jetzt, was wir über die Elemente von Skript A wissen. Ab jetzt weiß ich, immer wenn ich mir ein Element aus der Menge Skript A schnappe, dass das höchstens K Eigenwerte haben kann. Nicht mehr. Denn sonst hätte ich mir das ja genommen anstelle dieses Alpha. Die Wahl ist ganz praktisch, das sehen wir gleich. Und jetzt machen wir eine Fallunterscheidung, je nachdem, ob dieses K 1 ist oder was Größeres. Na warum? Der Fall K gleich 1, der ist ganz besonders spannend. Wenn K gleich 1 ist, dann gibt es hier nur einen Eigenwert. Und aufgrund der Wahl von Alpha haben dann alle Elemente in der Menge Skript A nur einen Eigenwert. Denn wenn es was gäbe mit mehr Eigenwerten, hätten wir uns das ja genommen anstelle von Alpha. Das ist ein Spezialfall, der auf jeden Fall eine nähere Betrachtung wert ist. Dann haben alle Elemente aus Skript A nur einen Eigenwert. Und wie sieht eine Abbildung aus, die diagonalisierbar ist und genau einen Eigenwert hat? Stellen Sie sich mal die Abbildungsmatrix dazu vor. Es gibt eine Basis aus Eigenvektoren und bei allen Eigenvektoren benutzen wir den gleichen Eigenwert. Das heißt, auf der Diagonale steht einfach ganz oft immer der gleiche Eigenwert. Das ist eine Diagonalmatrix, die ein skalares Vielfaches der Einheitsmatrix ist. Überall steht dasselbe. Es gibt ja nur einen Eigenwert. Aha. Jetzt gilt also auf einmal für alle Elemente aus Skript A, ich nenne die mal irgendwie anders, für alle Phi aus Skript A, dass die skalare und dass es nur einen Eigenwert gibt. Und dann wissen wir halt, wie die Abbildungsmatrizen aussehen. Deswegen ist das dann klar. Aha. Jetzt sind alle Abbildungen in der Menge Skript A skalare Vielfache der identischen Abbildung. Was für eine Basis aus gemeinsamen Eigenvektoren kann man also finden? Irgendeine. Egal, was für eine Basis ich nehme, da werden jetzt immer alle Elemente auf ein skalares Vielfaches von sich selbst abgebildet, denn alle diese Abbildungen sind ja skalare Vielfache. Spezialfall. Jetzt kommt der zweite Teil, der andere. Das ist nicht eins, sondern irgendwas Größeres. Es gibt also jetzt für dieses Alpha, was wir uns gewählt haben, mindestens zwei verschiedene Einheiten. Was heißt das jetzt für uns ganz praktisch? Na, wenn wir uns einen der Eigenwerte schnappen, dann wissen wir erstens, der Eigenraum dazu hat mindestens Dimension 1, denn sonst wäre es ja kein Eigenwert. Irgendwelche Eigenvektoren finden wir. Der Eigenraum ist aber auch nicht alles. Denn wenn der Eigenraum alles wäre, dann könnten wir keine Eigenvektoren zu anderen Eigenwerten finden. Wir wissen aber ja, dass es mindestens zwei verschiedene gibt. Das heißt also jetzt, dass der Eigenraum zu einem Element des Spektrums von Alpha mindestens Dimension 1 hat und höchstens Dimension n-1. Das sind die Infos, die wir haben. Nehmen wir uns mal einen Eigenwert her. Nennen wir mal Lambda. Sei Lambda aus dem Spektrum von Alpha, dann wissen wir, achso, und U soll der Eigenraum sein. Wir fangen mal an, abgebildet mit Alpha I. NV. Warum sollte das jetzt auch U gelten? Na, das muss man sich tatsächlich noch überlegen. Das ist ein Zwischenschritt, sich zu überlegen, dass ein Alpha-I-invarianter Teilraum dann die Eigenschaft hat, dass die Einschränkung der Abbildung dort diagonalisierbar ist. Das liegt daran, dass wir wissen, dass so ein Resultat von vorher gewesen, dass man das charakteristische Polynom zum Beispiel aufsplitten kann in das vom Teilraum mal das vom Faktorraum. Jetzt ist das Alpha die Invariant und ich schreibe das mal kurz hin für alle I aus I. Ist die Einschränkung von Alpha I auf U diagonalisierbar? Okay, da schreibe ich jetzt nicht alle Rechnungen an. Was haben wir? Wenn wir jetzt nochmal gucken, was für Voraussetzungen im Satz stehen. Wir haben eine Menge von Endomorphismen, Alpha I. Jetzt haben wir die Einschränkungen, Alpha I eingeschränkt auf U. Was haben wir noch? Wir haben, dass die diagonalisierbar sind und wir haben diese Vertauschbarkeitsregeln, also an der ändert sich gar nichts. Wenn ich Abbildung einschränke auf einen Teilraum und die war vorher vertauschbar, dann sind die Einschränkungen auch vertauschbar. Das heißt, wir können den Satz jetzt auf U anwenden. U hat kleinere Dimensionen. Damit finden wir Reduktion. Damit finden wir Reduktion eine Basis von U, die gleichzeitig aus einem Vektor für all diese Alpha I eingeschränkt auf U besteht. Eine K-Basis von U. Raum gemacht, aber wir haben ja vorher gesagt, es gibt mehrere Eigenwerte, das heißt, wir müssten das jetzt eigentlich für alle Eigenräume machen und dann hoffen, dass wir am Ende irgendwie bei V rauskommen. Warum funktioniert das hier? Na, weil die Abbildungen diagonalisierbar sind, insbesondere ist Alpha diagonalisierbar, ich kann V als direkte Summe der Eigenräume schreiben. Für jeden Eigenraum mache ich dieses Argument, ich weiß immer, es gibt noch einen anderen Eigenwert, das heißt, wir haben immer eine Dimension, die zwischen 1 und minus 1 liegt. Und jedes Mal machen wir das gleiche Argument und kriegen raus, dass wir für diesen einen Raum eine Basis finden aus eigenen Vektoren für alles gleichzeitig. Dann schreiben wir V als direkte Summe und nehmen für jeden dieser direkten Summanden halt so eine passende Basis her, basteln daraus eine Basis von V und dann ist das eine Basis von V aus gemeinsamen Eigen. War so ein Resultat, dass man bei diagonalisierbaren Abbildungen den Vektorraum als direkte Summe der Eigenräume schreiben kann und den wende ich an auf diese Abbildung ein. Dass V die direkte Summe der Eigenräume ist. Man muss sich noch einmal klar machen, dass man jetzt eine Basis von V zusammenbasteln kann aus Basen dieser beteiligten Teilräume. Das ist eigentlich was, was wir in Kapitel 3 schon wussten. Wenn man eine direkte Summe hat und diese direkte Summe ergibt den ganzen Vektorraum, dann kann ich eine Basis des ganzen Vektorraums basteln, indem ich eine Basis von den beteiligten Teilräumen nehme und die vereinige. Das ist das, was dann hier auch passiert. Für jeden dieser Eigenräume nimmt man so eine Basis aus gemeinsamen Eigenvektoren, wirft die alle zusammen und dann kriegt man die Basis, eine Basis für den ganzen Vektor. Okay. Der Satz steht hier so ein bisschen wie so Und ich finde auch schön, mal gucken, ob mir eine gute Aufgabe einfällt, das einmal selber zu machen, also einmal selber so eine Basis zu suchen. Auf der anderen Seite kommt das Thema später nicht mehr vor. Es ist also was, das man irgendwie mal gesehen haben sollte. Es ist eine schöne Anwendung unserer ganzen Theorie, aber praktisch spielt es dann später im Verlauf der Vorlesung keine Rolle. Es gibt keine Resultate, die sich darauf beziehen, dass man simultan diagonalisieren kann. Ist ein bisschen schade eigentlich, aber ich finde trotzdem diese Anwendung der Theorie, die wir bisher haben, schön. Als nächstes nähern wir uns dem Begriff des Minimalpolynoms. Das Wort Minimalpolynom kommt in der Mathematik an verschiedenen Stellen vor und Vorsicht, nicht alle Typen von Minimalpolynomen haben die gleiche Eigenschaft. Aber sie haben etwas gemeinsam, und zwar, dass man immer ein Polynom sucht, das möglichst kleinen Grad hat mit irgendeiner tollen Eigenschaft. So, da arbeiten wir uns gleich hin. Das funktioniert, denn man landet ja immer wieder im Vektorraum V, man kann die immer alle hintereinander ausführen. Und zusammen mit diesen beiden Verknüpfungen bildet die Menge der Endomorphismen einen Ring. Wir wissen bereits, dass die mit der Addition und mit der Skalarmultiplikation einen Vektorraum bilden und der ist isomorph zum Vektorraum der Matrizen. Aber die Matrizen haben ja auch noch eine Ringstruktur und die sehen wir auch bei den Endomorphismen. Das überträgt sich auf die gleiche Art und Weise. Zwischen Homomorphismen und Matrizen. Damit übertragen sich dann eben alle Rechenregeln. Wir haben eine Verträglichkeit mit der Addition, der Skalarmultiplikation und eben auch mit der Hintereinanderausführung. Das ist ja gerade der Witz, dass die Hintereinanderausführung von Endomorphismen sich mit der Multiplikation von Matrizen, in dem Fall dann Abbildungsmatrizen, verträgt. Das heißt, das ist einfach nur Satz 3 plus IC. In Polynome einsetzen wollen. Und ich kläre mal kurz mit Ihnen an einem Mini-Beispiel, warum das sinnvoll ist, und dann schreiben wir es formal hin. Was ist das Mini-Beispiel? Das sagt immer Alpha ist ein Endomorphismus. Und mein Polynom ist sowas wie, sagen wir mal, K gleich R und so weiter, damit wir uns etwas vorstellen können. Und jetzt schreibe ich ein Polynom hin über R. Zum Beispiel schreibe ich hin, keine Ahnung, 2 mal x2. sowas sowieso, aber ich habe ja immer angekündigt, der Tag wird kommen, wo wir Abbildungen da einsetzen wollen. Ja, hier ist er. Und wie sieht das aus? Was ist denn sinnvoll? Hier steht ein Alpha-Quadrat, das kann ich sinnvoll interpretieren als Alpha-Stern-Alpha. Einfach Alpha mit sich selbst hintereinander ausgeführt. Und dieses zweimal ergibt Sinn als Skalarmultiplikation von Homomorphismen. Das kennen wir schon. Das heißt, wir haben da stehen zweimal Alpha-Stern-Alpha. Das ist okay. Wie interpretiere ich dieses plus 1? Na, bei Matrizen haben wir dann die richtige Einheitsmatrix genommen. Hier nehmen wir den richtigen Endomorphismus, nämlich die Identität. Also plus GV. Das ergibt Sinn. Das ist einfach nur die Fortsetzung der Idee, die wir schon kennen, vom Einsetzen zum Beispiel von Matrizen. Und warum brauche ich dafür diese Ringstruktur gleichzeitig mit der Vektorraumstruktur? Na, weil ich beim Einsetzen in Polynome halt verschiedene Dinge tue, die sich vertragen müssen mit den Rechenregeln. Hier habe ich Skalarmultiplikation, damit muss es sich vertragen. Ich brauche eine Multiplikation innerhalb der Menge der Endomorphismen, damit ich sowas machen kann. Und ich brauche eine Addition, damit ich sowas hinschreiben kann, sinnvoll wie hier. Das heißt, all diese Verknüpfungen sind notwendig und die müssen sich alle miteinander vertragen. Zum Glück tun die das. Und bei Matrizen haben wir das ja auch schon genutzt. Da kommt also jetzt die nächste Definition her. Oder die nächste, es ist quasi eine Erinnerung. Oder Bemerkung. Umsetzung des Einsetzhomomorphismus, den wir schon kennen aus Lemma 8.8. Wie funktioniert also das Einsetzen? Genau wie wir das machen. Und das Beispiel sollte uns nur noch mal daran erinnern, was da passiert. Wenn man Potenzen von x da stehen hat, dann muss man das Element mit sich selbst hintereinander ausführen. Und wenn da Elemente aus dem Körper stehen, dann muss man das auffassen als ein Skalar und den multiplizieren mit dem neutralen Element bezüglich der Multiplikation sozusagen. Das ist bei uns die identische Abbildung. Ich finde, dass sie wirklich ein Beispiel mehr sagt als alle formalen Erinnerungen an Dinge, die wir schon besprochen haben. Und wir üben das jetzt auch. Im Rest der Vorlesung kommt noch ganz oft vor, dass wir Abbildungen irgendwo einsetzen. Einsetzen ist ein Homomorphismus. Das ist wichtig, dass wir uns daran erinnern. Und bitte nicht vergessen, immer zu gucken, was der Bezugsrahmen ist. Sind das Matrizen, sind das Abbildungen, sind das Körperelemente? Jetzt wollen wir uns überlegen, dass es ein Polynom gibt, über den Körper K definiert, das nicht das Nullpolynom ist und das die Eigenschaft hat, dass wenn man da Alpha einsetzt, dass dann der Nullendomorphismus rauskommt. Das ist, wenn wir gleich den Beweis sehen, dann sagen wir, ach so, ja, war ja eigentlich klar, aber es steht noch nirgends. Das ist Lemma 9.21. Normal, Ziel der ganzen Idee ist, Polynome zu finden, die, wenn man Alpha einsetzt, Null ergeben. Und die Null, die da sinnvoll ist, ist der Null-Endomorphismus. Ich schreibe es erstmal anders, was passiert. Es gelten unsere Standardvoraussetzungen. Und es sei, Alpha ein Endomorphismus. Jetzt so ein Polynom, wie gerade beschrieben. Es gibt ein Polynom P aus Kx, was nicht passiert technisch nichts Spannendes, aber wir müssen ein bisschen was hinschreiben. Und wer nicht wüsste, würde ich Sie bitten, sich zu überlegen, welche Dimension über K die Menge der Homomorphismen hat, also der Vektorraum der Homomorphismen, von V in sich selbst, beziehungsweise der Vektorraum der entsprechenden Matrizen, je nachdem, womit Sie besser arbeiten können. Viele Leute finden es einfacher, die Dimension eines Matrizenraums zu bestimmen. Nochmal erinnern, wahrscheinlich steht irgendwo vor der Vorlesung schon was dazu. Oder Sie überlegen sich das jetzt nochmal selbst. Vorschläge? Sagen wir mal, die Dimension unseres Vektorraums ist n. Kann ich in Abhängigkeit davon erklären, wie groß die Dimension des Matrizenraums ist, der jetzt zu den Endomorphismen gehört? Das sind ja zwei isomorphe Vektorräume, einmal der Raum der Endomorphismen und einmal der Raum der Matrizen, die richtige Größe haben. Welche Dimension haben die? Wer weiß das noch? Okay, dann frage ich anders. Wenn der Vektorraum Dimension n hat, wie groß ist dann eine Abbildungsmatrix, die einen Endomorphismus in diesem Raum beschreibt? Welche Größe muss die haben? Das wissen alle. Na, halbe Meldung? Ah, ganze Meldung, danke. Ja. N kreuz n, genau. Wie groß ist der Vektorraum der n kreuz n Matrizen? Das haben wir uns überlegt. Das ist doch schon eine Weile her, aber das wissen wir eigentlich. Ja. Was ist n kreuz n? Kann ich nicht ausrechnen. N mal n, n Quadrat, danke. Genau. Und eigentlich müssen wir uns nur daran erinnern, um den Beweis zu machen. So, Spezialfall, n gleich 0. Müssen wir uns immer angucken. Sei n die Dimension von V über K. Spezialfall n gleich 0, dann ist wieder alles langweilig, denn die einzige Abbildung ist dann ja sowieso die Nullabbildung, das ist gleichzeitig die Identität und das Polynom, das ich dann nehmen kann, wo das eingesetzt die Nullabbildung gibt, ist einfach das Polynom x. Da setze ich das ein, dann steht da Identität gleich Nullabbildung, es ist nicht das Nullpolynom, fertig. Sehr langweilig, aber fertig. Die Menge dieser Vektoren. Was ist die und was ist die definitiv nicht? Ja?
Hier ist keine Basis und sie ist auch nicht linear unabhängig.
Danke, das zweite ist das Wichtige. Eine Menge, die mehr Elemente hat, als die Dimension des Vektorraums mir vorgibt, kann nicht linear unabhängig sein, muss also linear abhängig sein und das nutzen wir jetzt aus. Wir schnappen uns n² plus 1 paarweise verschiedene Elemente und wissen, dass die eine linear abhängige Menge bilden müssen. Und das ist auch schon die einzige Idee, die man hier braucht. Das heißt, je n Quadrat plus 1 paarweise verschiedene Elemente aus dieser Endomorphismenmenge bilden eine k-linear abhängige Menge. Und so eine schnappen wir uns jetzt. Und warum? wenn Sie das nochmal genauer erklärt brauchen. Na gut, jetzt haben wir da Koeffizienten. Was passiert, wenn wir jetzt das entsprechende Polynomium schreiben? Ich nehme mir das Polynom als p. Ich nehme die Koeffizienten und schreibe halt da, wo immer Alpha ist, x hin. Das heißt, das hier wird mein absolut Licht. Haben, dann kann man mit der Theorie, die wir über Polynome bereits haben, zeigen, dass es dann ein Polynom kleinsten Grades gibt, mit der Eigenschaft, dass das Ding eingesetzt 0 ergibt. Und die Idee, die man da braucht, ist die, die wir aus dem Satz 8 kennen, dass man nämlich die Nullstelle sozusagen abspalten kann. Das heißt, irgendwann kommt man auf ein Polynom, das möglichst kleinen Grad hat, mit der Eigenschaft, gerade noch das Ding, das wir am Wickel haben, als Nullstelle zu haben. Okay, das ist Satz 9, 22. Und der Beweis ist recht kurz, weil ich mich beziehen werde auf ein paar Sachen aus dem Kapitel über Polynome, die hier nochmal einfließen. Generalvoraussetzung wie immer, Alpha ein Endomorphismus, auch wie immer. Und wir zeigen jetzt, Polynom gibt mit der Eigenschaft, dass Alpha eine eingesetzte Nullabbildung ist, nicht das Nullpolynom. Wir zeigen sogar noch ein bisschen mehr. Wir zeigen nämlich, dass das Polynom eindeutig bestimmt wird, wenn man voraussetzt, dass es normiert ist. Das heißt, man kann dann zwar dran wackeln, indem man eine Vorbereitung multipliziert, aber im Prinzip ist dieses Polynom dann eindeutig bestimmt. Es gibt genau ein normiertes Polynom kleinstmöglichen Grad, kleinstmöglich ohne das Nullpolynom zu sein. Das heißt, wir sind hier in Kx ohne das Nullpolynom. Das Alpha als Nullstelle hat. Jedes Polynom aus Kx, das Alpha als Nullstelle hat, kann man schreiben als Q mal irgendein Polynom aus Kx. Und da haben wir eine Sprache für gefunden, nämlich die Sprache der Ideale im Kapitel über Polynome. Jedes Polynom aus Kx, das Alpha als Nullstelle hat, liegt in dieser Menge, die ich gerade beschrieben habe, Q mal Kx. Was war das nochmal? Ich wiederhole nochmal mündlich, was diese Menge ist. Das ist die Menge aller Produkte Q mal T, wobei T irgendein Polynom aus Kx ist. Das kennen wir noch aus dem Kapitel über Polynome. Generell empfiehlt sich, Ich habe alles vergessen, was wir da Polynome jemals gelernt haben. Nicht nur einfach nochmal zurückblättern, die Sachen stehen entweder da drin oder sie sind in der Polynom-Podcast-Folge ausführlich erklärt. Das heißt, Sie können einfach zurückgehen und dann nochmal nachvollziehen, was ich hier alles über Polynome benutze. Das ist ein kleiner Ausflug, den wir jetzt nochmal machen müssen, um zum Minimalpolynom zu kommen. Und das ist so die Art von Argumentation, die nicht prüfungsrelevant ist. Ich frage Sie später, was ist das Minimalpolynom? Ich frage Sie vielleicht auch, warum gibt es das? Dann wäre gut zu wissen, dass wir so einen Satz hatten. Aber diese ganzen technischen Details mit dem Polynom, die finden später in der Prüfung keinen Platz. Eine besondere Eigenschaft, dass man ideal so schreiben kann. In der Algebra kriegt diese Eigenschaft einen Namen und wir analysieren noch wesentlich genauer, was das für einen Ring für Auswirkungen hat, wenn er diese Eigenschaft hat. Jetzt haben wir also so einen Q-Stern. Was könnte über den Grad von Q-Stern sein? Q-Stern liegt jetzt ja in J drin und es hat Alpha als Nullstelle. Und jedes Polynom, das Alpha als Nullstelle hat, kann ich schreiben als Q-Stern mal irgendwas. Das heißt jetzt, dass schon so kleinen Grad wie möglich hat, mit der Eigenschaft, Alpha als Nullstelle zu haben, es sei denn, das Polynom wäre das Null. Das ist die Gradformel für Polynome. Was war nochmal die Gradformel für Polynome? Der Grad von einem Produkt von Polynomen ist die Summe der Grade. Das heißt also, alles, was hier drin liegt, außer dem Nullpolynom, hat mindestens Alpha als Nullstelle hat. Na, Moment, dafür haben wir das Lemma davor bewiesen. Das Lemma davor sagt uns, es gibt da was. Das heißt, J besteht nicht nur aus dem Nullpolynom. So, das war Lemma 29. Denn jetzt möchte ich argumentieren mit dieses Q-Stern mit kleinstmöglichem Grad hat nicht Grad minus unendlich. Es ist nicht das Nullpolynom. Und das heißt, es hat einen Leibkoeffizienten. Und das heißt, ich kann es normieren. Denn wie normiere ich ein Polynom? Ich nehme den Leibkoeffizienten, der nicht 0 ist. Ein Leibkoeffizient ist niemals 0. Finde im Körper ein multiplikatives Inverses, multipliziere das ganze Polynom damit und kriege ein neues Polynom, das normiert ist und ansonsten die gleichen Eigenschaften hat. Gleichen Grad, gleiche Nullstellen, bla bla. Okay. Sei jetzt also, wir wissen aufgrund dessen, was da in der Klammer steht, dass Q-Stern nicht 0 ist. Insbesondere ist Q-Stern oder kann, ja, ist Q-Stern nicht 0. Und zeigt C aus K, der Leibkoeffizient von Q-Stern. Das ist jetzt ein Körperelement, was nicht 0 ist. Vom Grad her mit der Eigenschaft, Alpha als Nullstelle zu haben. Und es ist normiert, denn ich habe ja den Leibkoeffizienten sozusagen dadurch ausgeglichen, dass ich mit C und minus 1 multipliziere. Was haben wir uns bisher überlegt? Wir haben uns bisher überlegt, dass wir überhaupt so ein Polynom Q finden, normiert und mit kleinstmöglichem Grad und so, dass Alpha Nullstelle ist. Aber in dem Satz steht ja noch mehr. Was steht da noch? Da steht, es gibt genau ein solches Polynom. Wir haben jetzt nur gezeigt, es gibt eins. Aber dieses genau ein müssen wir uns noch irgendwie überlegen. Und wie zeigen wir genau ein? Naja, man nimmt sich jetzt halt noch so ein Polynom her, normiert von kleinstmöglichem Grad, bla bla bla, und man zeigt, es ist Q. Okay. Nennen wir das neue Polynom mal T. Sei also T von kleinstmöglichem Grad normiert und so, dass es Alpha als Nullstelle hat. Nicht das Nullpolynom ist, denn das Nullpolynom ist nicht normiert. Okay, hier ist also noch ein Kandidat. Und wir wollen zeigen, T gleich Q. Wir wissen, dass alle Polynome, die Alpha als Nullstelle haben, in J liegen. Das heißt, T liegt in J. Wir wissen auch, dass man J so schreiben kann. Und die Multiplikation von Q-Stern mit einem Körperelement hat nichts daran geändert, dass man da diese ganze Menge J kriegt. Das heißt, wenn ich Q-Stern jetzt durch Q ersetze, kommt da als Menge insgesamt immer noch ganz J raus. Ich kann ja Gleichung an. Auf der einen Seite hat Q kleinstmöglichen Grad mit der Eigenschaft Alpha als Nullstelle zu haben, T auch. Und alle Polynome von kleinstmöglichen Grad, die Alpha als Nullstelle haben, müssen skalare Vielfache von Q sein, die haben den gleichen Grad wie Q. Das heißt, T und Q haben den gleichen Grad und jetzt läuft da noch dieses S rum. Was kann das S überhaupt noch machen? Das kann einfach nur so ein Körperelement sein, was jetzt noch was ändert. Denn der Grad würde sich ja sonst verändern. Gradformel für Polynome. Grad von T ist Grad von Q plus Grad von S. Wenn S also größeren Grad hätte als 0, dann würde diese Gleichung schon nicht mehr passen. Aber was für ein Skalar kann das jetzt sein, den das S noch hier in diese Gleichung einbringt? Er ist auch schlecht. Q ist normiert. T ist normiert. Was kann man da überhaupt noch machen? Eigentlich gar nicht. S kann jetzt noch die 1 des Körpers sein. Ja, aber dann sind T und Q gleich. Das war's. Sehen wir noch wesentlich mehr davon. Okay, wir wollten zeigen, T gleich Q und wo steht es noch? Und wir haben das gezeigt. Also ist der ganze Satz fertig. Und wir haben da so besondere Polynome. Das schreit nach der nächsten Definition und ich habe sie schon angekündigt. Jetzt kommt das Minimalpolynom. Unter unseren üblichen Voraussetzungen gilt also 7 und es sei Alpha ein Isomorphismus von V. Unter diesen Voraussetzungen gibt es jetzt ein eindeutig bestimmtes normiertes Polynom mit kleinstmöglichem Grad in Kx, das Alpha als Nullstelle hat. Haben wir uns gerade alles überlegt. Dieses Ding heißt Minimalpolynom von Alpha. Eindeutig bestimmte, normierte Polynomen aus Kx. Der Bezugskörper ist wichtig. Aus Kx. Das Alpha als Nullstelle hat. Weniger fassen können. Später, wenn wir das alles noch ein bisschen besser verstanden haben, dann kann ich Ihnen sozusagen so Puzzlestückchen geben, nach dem Motto, hier ist ein Polynom und hier ist ein Teil einer Matrix und Sie können mir alles sagen. Welcher Vektorraum, was macht die Abbildung, wie werden vorgegebene Basisvektoren abgebildet, ist das diagonalisierbar, alle Eigenwerte, alles, was ich möchte. Das ist ganz spannend, wir sind da noch nicht ganz. Uns fehlen noch so ein, zwei Stückchen. Aber dann irgendwann können wir ganz viele Abbildungspuzzle spielen. Ich gebe Ihnen kleine Puzzlesteinchen und Sie machen den Rest. Ja, Fragen? Steht das da nicht? Oh, kleinste Grad. Ja, ja, danke. Danke, sehr gut. Das eine bestimmte normierte Polynom auf Kx mit kleinstmöglichen So, und während ich ein bisschen wische und Platz schaffe, baue ich hier mal Technik auf, denn natürlich gibt es ein Beispiel dazu. Denn das ist jetzt so abstrakt definiert und wir haben überhaupt keine Ahnung, wie man sowas ausrechnet. Das Beispiel erscheint da gleich. Gut, klären wir mal zuerst die Lage an einem einfachen Beispiel. Der Vektorraum habe jetzt erstmal Dimension mindestens 1, sodass da interessante Polynome rauskommen. Und wir nehmen die Abbildung IDV, identische Abbildung auf V. Na, da ist es einfach, ein Minimalpolynom hinzuschreiben, denn bei dieser Abbildung ist es ja so, dass, wenn wir minus die identische Abbildung rechnen, schon der Nullendomorphismus rauskommt. Das heißt, wir nehmen einfach das Polynom x minus 1 des Körpers. Wenn man da die identische Abbildung einsetzt, steht da IDV minus IDV, das ist die Nullabbildung, dieses Polynom ist normiert. Dass man mit kleinerem Grad nichts hinkriegt, ist auch klar, denn der Grad ist 1, wie klein soll er noch werden? Das konstante Polynom 1 könnte man ausprobieren, aber das hat eben die identische Abbildung nicht als Nullstelle, wenn der Vektorraum Dimension mindestens 1 hat. Okay, das heißt, wir wissen jetzt in diesem Spezialfall, was das Minimalpolynom ist. Und jetzt schauen wir weiter. Wie sieht das aus mit dem Nullendomorphismus? Haben wir vorhin schon gesehen, da kann man immer das Polynom x nehmen. Wenn man da das einsetzt, dann ist es, schreibt man halt hin, Nullabbildung und das war's. Und der Grad kann auch nicht kleiner werden, es sei denn, der Vektorraum hat Dimension 0. Wenn der Vektorraum Dimension 0 hat, dann könnte man auch das konstante Polynom 1 nehmen. Das ist dann das Minimalpolynom. Das Polynom x erfüllt zwar ansonsten alles, aber der Grad ist noch nicht so klein wie möglich. Wenn der Vektorraum Dimension 1 hat oder mehr, dann hat das Minimalpolynom auch Grad 1 oder mehr. Das kann man sich schon mal merken. Also, charakteristisches Polynom hat als Grad die Dimension des Vektorraums. Minimalpolynom hat, wenn der Vektorraum nicht der Nullraum ist, immer mindestens Grad 1. Aber die Frage ist halt, wie weit weg kann der Grad sein vom Grad des charakteristischen Polynoms? Da ist tatsächlich alles möglich und wir werden auch alles sehen, die ganze Bandbreite. So, bla bla bla, das ist der Warnhinweis, den ich gerade mündlich gegeben habe, zum Fall Dimension 0. Und jetzt kommt ein etwas interessanteres Beispiel und wieder haben wir die zwei möglichen Perspektiven, je nachdem, wie Sie besser klarkommen. Wenn Sie gut mit Abbildung klarkommen und mit dem konkreten Rumrechnen mit Vektoren, dann ist wahrscheinlich das, was ich hier jetzt präsentiere, für Sie die richtige Herangehensweise. Wenn Sie lieber mit Matrizen arbeiten, dann kann es sein, dass ein anderer Trick besser funktioniert. Da mache ich Ihnen dann gleich noch ergänzend einen Vorschlag. So, V ist R2 über R. Wir fangen mal mit der geordneten Standardbasis an, damit es alles noch übersichtlich ist. Und hier ist ein Endomorphismus. Wir bilden B1 ab auf B1 plus B2 und wir bilden B2 ab auf sich selbst. So, weil wir das gleich sowieso brauchen, möchte ich hier meine Abbildungsmatrix hinschreiben für diese Abbildung. Für diese Basis, wie sieht meine Abbildungsmatrix aus? Da hinten?
1, 1, 0, 1.
Danke. Stiften verwenden. Was wollen wir finden? Wir wollen das Minimalpolynom finden. Und noch haben wir keine Informationen, wo es sich lohnt zu suchen. Später wissen wir ein bisschen mehr. Für den Moment müssen wir einfach ausprobieren. Und eine Möglichkeit, wie man anfangen kann, ist, dass man einfach mal Alpha hintereinander ausführt. 2-3 Mal vielleicht. Und guckt, was passiert und ob man dann irgendwas sieht. Momentan ist es noch sehr viel auf dem Schmierzettel ausprobieren. Alpha ist kein Vielfaches der Identität. Das kann man an der Abbildungsmatrix sehen. Wenn Alpha ein Vielfaches der Identität wäre, müsste das eine Diagonalmatrix sein. Mit irgendeinem Skalar drauf ist es aber nicht. Das heißt, das Minimalpolynom kann auch nicht Grad 1 haben. Es muss mindestens Grad 2 haben. Und das heißt, es lohnt sich, Alpha Stern Alpha aufzuschreiben. Was macht diese Abbildung? Gut, rechnen wir das aus. Rechnen wir aus, was mit dem ersten Basisvektor passiert, B1, wenn wir da 2 mal Alpha drauf anwenden. Das kann man ausrechnen mit der Homomorphie-Eigenschaft, da kommt irgendwas raus. B1 plus 2, B2. Und bei B2 kommt, naja gut, der bleibt bei sich selber, da passiert also nichts Spannendes. Was ist die Abbildungsmatrix für Alpha Quadrat? Situation. Ich rechne auf dem Schmierzettel ein bisschen rum, solange bis es passt. Und dann kommt irgendwas raus. x² minus 2x plus 1 tut's. Wenn ich da Alpha einsetze und das anwende auf die Basisvektoren, was da rauskommt, dann kommt überall 0 raus. Die Rechnung habe ich Ihnen hingeschrieben. Hier sind die. Ich muss ja testen, dass die Abbildung, die beim Einsetzen rauskommt, die Nullabbildung ist. Das heißt, ich muss sie auf die Basisvektoren anwenden und es muss immer der Nullvektor rauskommen. Naja, und was steht halt jetzt da? Die Rechnungen sind nicht so wahnsinnig spannend. Viel spannender ist, wie kann man noch anders auf eine gute Idee kommen? Das ist jetzt halt mein Weg zu Fuß, so richtig zu Fuß mit auf Vektoren anwenden und so. Vielleicht geht es ja noch anders. Und das ist jetzt was für die Leute, die gerne mit Matrizen rechnen. Weiß ich ja nicht, wie sie so ticken. Wir haben jetzt eine Abbildungsmatrix. Als ich mir das so aufgemalt habe, da habe ich gedacht, na Moment, wir wollen auf irgendwas, Plus oder Minus, Einheitsmatrix oder ein Vielfaches davon, ergibt eine Nullabbildung. Das heißt, ich will von der jenseits von der Diagonale alles wegnehmen. Das war so meine Idee beim Basteln. Die 0 hier, die ist schon gut, die 2 hier stört mich. Wie kriege ich die 2 weg? Indem ich 2 mal diese Matrix nehme, dann habe ich nämlich da hinten die 2. Das heißt, die hier minus 2 mal die ist schon mal was näher dran ist. Das ist nämlich die Diagonalmatrix. Und dann sehe ich, das hier minus 2 mal das hier, minus 2 mal das, ist das. Und dann habe ich gewonnen, denn jetzt habe ich mein Polynom. Falls Sie mal mit Matrizen rechnen, kann das eine Möglichkeit zum Basteln sein. Probieren Sie es aus. Probieren Sie, was Ihnen mehr liegt. Probieren Sie, wie und mit welchen Tricks Sie am ehesten auf eine Idee fürs Minimalpolynom kommen. Das ist hier mein Kommentar mit Abbildungsmatrix. Letzter Kommentar dazu, zu diesem Beispiel. Was erwarte ich, wenn ich Sie nach einem Minimalpolynom frage? Ich erwarte nicht, dass Sie mir den ganzen Weg erklären, wie Sie da hingekommen sind. Sie können es auch nachts geträumt haben. Aber was brauche ich? Ich brauche, das Polynom ist nicht null, es ist normiert. Ich brauche, wenn ich Alpha einsetze, kommt 0 raus. Und ich brauche, es gibt kein Polynom kleineren Grads, das es auch schon tut. Das heißt, wenn Sie mir das begründen können, dann ist mir egal, wie Sie auf das Polynom gekommen sind. Hier diese ganze Herleitung, die muss ich nicht unbedingt sehen. Das gilt sowohl für irgendwelche Prüfungen irgendwann, als auch für Übungsaufgaben, in denen das vorkommt. Natürlich ist es manchmal so, dass die Herleitung hilft bei der Begründung. Das habe ich jetzt ja auch so gemacht. Ich habe bei der Herleitung, als ich mir überlegt habe, wie groß der Grad sein muss, habe ich schon begründet, warum das Minimalpolynom nicht Grad 1 hat. Okay, ja, Fragen?
Wenn ich jetzt in das Polynom x² minus 2 plus 1, wenn ich da x minus 1 ausklammere, erhalte ich ja wieder x minus 1.
Oder? Ja.
Und müsste dann nicht Alpha einfach minus 1 sein? Oder habe ich das falsch verstanden?
Das Minimalpolynom gibt. Ja, uns nichts über Alpha. Vorsicht, die Endomorphismen bilden keinen Körper oder sowas. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Manche der Dinge, die man für Polynome machen möchte, funktionieren da nicht. Wir setzen hier Endomorphismen ein, das ist einsetzen in einem Ring, wo verschiedene Rechenoperationen definiert sind. Es ist nicht das Einsetzen von Körperelementen mit den Rechenregeln, die wir halt so haben. Vorsicht. Sehr, sehr vorsichtig sein an der Stelle. Faktorisieren ist okay. Wir werden später sehen, dass es sinnvoll ist, weil man auch wieder auf Eigenwerte kommt. Aber bitte nicht versuchen zu schlussfolgern, was Alpha dann für eine Abbildung sein muss, vom Minimalpolynom aus. Da könnte es sein, dass man da Fehler macht. Wir werden später Tricks sehen, die uns dabei helfen, Alpha besser zu verstehen, ausgehend von dem Polynom, aber über die Eigenwerte. Nicht darüber, dass man versucht, Alpha einzusetzen und irgendwie rauszukriegen, was es sein muss. Okay? Denn wie wir, also Sie können ja mal selber nachprüfen. Gibt es, also kann es sein, dass Alpha die Abbildung ist, von der Sie das jetzt denken? Einfach um Ihre eigene Vermutung zu überprüfen. Danke für die Frage. Ich bin sicher, dass noch andere Leute ähnliche Ideen hatten. Und man muss bei Minimalpolynomen für lineare Abbildung verdammt aufpassen. Deswegen habe ich auch den Warnhinweis gegeben, es gibt noch andere Sachen, die Minimalpolynom heißen und die haben andere Eigenschaften. Zum Beispiel sind Minimalpolynome für Vektorraumhomomorphismen im Allgemeinen nicht irreduzibel. Das könnte man denken, wegen kleinstmöglicher Grad und so, aber das ist nicht so. Also bitte Vorsicht, manche unserer üblichen Reflexe, die wir vielleicht haben, wenn wir schon fortgeschritten sind, die gehen hier in die falsche Richtung. Bitte sehr, sehr, sehr aufpassen. Also, danke für die Frage, dann konnte ich noch ein paar Warnhinweise loswerden. Gibt es zu dem Beispiel weitere Fragen oder Anmerkungen? Okay, wie immer gilt, wenn Sie irgendwas von dem, was ich hier so an Tricks nebenbei erzählt habe, ausführlicher haben wollen, einfach Bescheid sagen. Ansonsten könnten wir jetzt mit ein bisschen Theorie weitermachen, denn was uns noch fehlt, und das ist der letzte Satz in diesem Abschnitt, was uns noch fehlt, ist der Zusammenhang zwischen Minimalpolynom und dem anderen wichtigen Polynom, was wir haben, dem charakteristischen. Ich sehe zwei Meldungen. Ja? Aufschreiben, Jean-Luc sagen. Ich vergesse das sonst. Wer ist da hinten? Und ja, klar, mache ich da total gerne eine Podcast-Folge zu. Danke. Es wird sogar eine Übungsaufgabe geben, die habe ich jetzt schon in einer der zukünftigen Serien geplant, die genau darauf abzielt, Ihnen klarzumachen, was für Denkfehler man bei diesem Rumrechnen mit Polynomen machen könnte. Also einfach, um zu verhindern, dass Sie manche von diesen Denkfehlern machen. Ja. Okay. Der nächste Begriff, den wir brauchen, ist der eines Alpha-typischen Thank you. Verständnis? Da haben wir diesen Vektor B1. Wenn man jetzt für Alpha in dem Beispiel das Alpha-Erzeugnis von B1 ausrechnet, was hat man dann? Den Vektorraum besser zu strukturieren und besser zu verstehen, was die Abbildungen tun. Und hier ist eine ganz besondere Eigenschaft von alpha-zyklischen Teilräumen. Das nächste Lemma. Es gelten Voraussetzungen 7. Für den typischen Kram Alpha sein der Dimorphismus. Thank you. konkret aussieht.